ich hatte gestern Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, hatte ich richtig Dünnpfiff. Und als ich heute Morgen in einem vergleichsweise frischen Bett wach wurde, habe ich gedacht, ach, der Tag ist auf jeden Fall mein Freund. So, das sind so, wenn man so in meinem Alter ist, sind das so die Minimalziele, die man sich so steckt.
Also du meinst, the trend is your friend.
So, richtig. Bitte. Ja.
Ne? Gott.
Ja, was denn? Ist ja so. Ne? Ach, man gibt sich ja mit wenig zufrieden.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja. So, dann können wir loslegen, oder?
Ja, das wäre herrlich.
Dann Musik bitte. Herzlich willkommen. Ich muss gerade nochmal zum Vergleich checken, ob wir denn tatsächlich schon die 27. Folge in der Saison 2018-2019 haben. Und ich sage ja.
Zapperlot.
Ja, es ist die 27. Folge. Ja. Ich begrüße Micky Beisenherz.
Guten Tag.
Ich begrüße Lukas Vogelsang.
Ja, wenn ich alles richtig verstanden habe in dieser Woche, dann wurde der Kramp-Karrenbauer doch wegen schlechter Leistung auf der Damentoilette die Binde abgenommen, oder?
Oh Gott.
Ja, die Frage ist noch weg. Warte, na? Lass mich machen, ja? Hier, ja. Und hier ist er, der Mann, der jedes Briefing liest und jede Landingpage auswendig kennt. Mike, the Werbung, Necker.
Vielen, vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen. Ach, hier ist ja wieder ein Freudenhaus der guten Laune, möchte ich sagen.
Der Puff der guten Hoffnung.
So, der Puff der guten Hoffnung ist doch eigentlich ein Hotelzimmer am Flughafen in Düsseldorf, oder?
Ich bin da momentan ganz raus. Was möchtest du mir sagen?
Da, wo sich der Aufsichtsrat von Schalke 04 getroffen hat.
Ach so, ist das so, ja? Haben die sich da getroffen?
Ja.
Ah.
Im Maritim am Flughafen.
Oh, das auch Maritimhotels sind ganz besonders schön. Also ich kann das sehr empfehlen. Maritimhotels sind wunderschön. Maritim Pro Arte ist noch mal eine Spur besser. Die Zimmer sehen so aus wie das Set von GZSZ-Folgen Ende der 90er. Ja. Also passt insofern alles sehr, sehr gut auch zu Clemens Tönnies.
Aber man kann übrigens schon mal sagen, wir hatten das ja schon an der einen oder anderen Stelle auch in Richtung Stuttgart und Nürnberg. Aufsichtsräte und überhaupt die gesamte Leitung des Vereines, die sich in einem Hotel treffen müssen, sollten mal darüber nachdenken, ob sie nicht einfach die Gremien verkleinern.
Das ist absolut richtig. Gerade große Gremien führen ja generell zu unfassbarem Erfolg, wie man ja hier in Hamburg ja auch sehr gut sehen kann.
Ja.
Ich glaube, die haben sich in Düsseldorf getroffen, weil sie irgendwie doch gehofft haben, durch eine Fügung des Universums könnten sie mit Friedhelm Funkel im Gepäck wieder zurückfahren. sie wussten alle nicht genau, wie, aber sie dachten, vielleicht passiert ja noch irgendwas Unvorhergesehenes. Und der sitzt da plötzlich bei uns im Van.
Aber es gibt ja tatsächlich, und dann geht wieder Grüße raus an unseren Freund von der Bild-Zeitung Kai Feldhaus, es gibt ja tatsächlich eine Schalker-Funkel-Lösung, wenn man die Namen mal ein bisschen jongliert.
Du meinst Wolfgang Funkel wahrscheinlich. Die kommen wahrscheinlich und verkünden Funkel als Trainer. Es ist allerdings Wolfgang Funkel.
Würde dich das wundern?
Oder die Schwester, Funkel-Mariechen.
Oh, Alter, ey.
Hat er mir reingelegt. Der hat mir wirklich in den Gag reingeredet, oder?
Wer denn? Ja, Lukas.
Lukas.
Ja, wann
er
nicht?
Er hat mir wirklich in den Gag reingeredet.
Wann nicht?
Die Schwester, gewinn doch einfach
ein paar Hörer zurück und mach nochmal Werbung. Leiste doch, was die Fans von dir erwarten. Ne, ich meinte tatsächlich, weißt du, wenn du, also nach den Bildern auf Schalke.
Können wir jetzt nochmal den Funkel-Mariechen-Gag von Michael
zum Alter, ich probiere den seit 2 Minuten zu verhindern, weil den auf Twitter schon jeder gemacht hat. Aber mach doch nochmal,
Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt einen älteren Gag, aber sensationell präsentiert von Mike. Komm, Mike, jetzt mach ihn.
Nein, ich mach ihn noch nicht.
Ich werde nochmal lachen.
Übrigens, eine Sache, wir müssen mal mit uns schimpfen tatsächlich, weil es schon ein bisschen ärgerlich ist, dass wir bei der Reschke-Nummer in der letzten Woche tatsächlich auf die Bild eingefallen sind, weil das ist das einzige Magazin gewesen, beziehungsweise die einzige Zeitung gewesen, die gesagt hat, dass Reschke zu Schalke 04 geht. Da hätten wir ein bisschen besser besser recherchieren müssen, ehrlicherweise.
Ja, gut, ja, recherchieren. Ja. Du sagst jetzt, recherchieren, ey, du weißt doch genau, wie ich mich informiere und wie ich Sachen unreflektiert und ungefiltert wieder rausblase.
Ich sag's ja nur. Das ist so ein bisschen wie bei einem absoluten Beginneralbum. Ja, der Reschke wird gar kein Sportdirektor, ja, aber der Rhyme ist fett. Der Rhyme ist fett. Wir mussten das einfach machen. Es war einfach die gute Pointe. Ne? Mhm. Hat nicht geklappt, aber es hat Spaß gemacht. Wir haben damit eine halbe Stunde Sendezeit rumgebracht. Ich weiß gar nicht, was du dich beschwerst.
Hast du auch wieder recht.
Apropos, also jetzt nochmal. Schalke vom Steigerlied zum Absteigerlied.
So, jetzt aber. Und wir haben unter anderem, weil wir gerade bei der Bild waren, das fand ich wirklich beeindruckend. Es hatte ja Alfred Draxler. Alfred, ich besuche Rudi Assauer ruhig nochmal, auch in den ganz späten Jahren, Draxler, hat über Heidel irgendwie, also er hat über Schalke geschrieben und hat sich sehr, sehr auf Heidel eingeschossen, auf eine Art, wo ich wirklich etwas irritiert war und daraus geschlossen habe, dass Heidel vermutlich Draxler mehrfach irgendwelche Interviews oder Exklusivstories versagt hatte. Anders war das nicht zu erklären. Und zwar schreibt Draxler über Heidel unter anderem zu einem Abstiegskandidaten geschrumpft haben. Heidel war das Schlimmste, was Schalke in den letzten Jahren widerfahren ist. Mit falschen Entscheidungen hat er insgesamt 160 Millionen Euro versenkt. Auf dem Platz steht eine Mannschaft, die diesen Namen nicht verdient und Spieler, die kaum noch einen Wiederverkaufswert haben. Es wird Jahre dauern, bis der Scherbenhaufen, den Heidel zu verantworten hat, weggeräumt sein wird. Okay, und dann hat er ihn irgendwo auch noch so, als dass er sich feige aus dem Staub gemacht hat und so. Also da habe ich auch gedacht, holala, da gab es aber offensichtlich einige Animositäten, die hier nochmal eben kurz hinterrücks auf den Tisch gebracht werden.
Es ist ja sowieso tatsächlich zu verzeichnen, dass beispielsweise gestern diverse Kollegen, unter anderem Dirk Große-Schlamann von Sky, gemeldet haben nach dieser Aufsichtsratssitzung, dass es keine Trainer-Rausstimmung im Aufsichtsrat von Schalke 04 gibt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die einzige Trainer-Rausstimmung herrscht in der Sportredaktion von Bild vor und die tun tatsächlich alles, um, dann kommen dann so Sätze wie, darf vorerst, Klammer auf, vorerst, ja, Klammer klar, zu, noch bleiben. Und vorher ja wird hier der Tedesco-Abgang besprochen und so weiter und so fort. Also man hat das Gefühl tatsächlich mittlerweile, es wird hart Stimmung gemacht gegen Tedesco, aber eben nur in Bild.
Ja, mit Sicherheit ist das so, wobei man ja fairerweise sagen muss, wenn die tabellarische Situation so ist, wie sie ist und man auch sieht, wie die Mannschaft spielt und selbst Tedesco ja sagt, die Mannschaft war tot, dann liegt es natürlich in diesem Falle auch nahe, das tatsächlich dann auch so zu empfinden. Aber klar, also in Sachen Stimmungsmache sind die Freunde von Springer natürlich immer ganz weit vorne dabei. Aber es ist auch, man muss in diesem Zusammenhang auch sagen, es liegt halt eben auch echt auf der Hand. Ne? Also niemand, ich meine, wir alle sitzen ja auch da und denken, okay, dann war es das jetzt wohl. Das,
Was sonst soll man da empfinden? Ich würde mich da aber gar nicht so auf die Bild-Zeitung einschießen, sondern die Analyse ist ja ganz klar. Die Analyse ist halt, du stehst mit einer Mannschaft da, die völlig falsch zusammengestellt ist. Du stehst mit einer Mannschaft da, die keine ist. Und du stehst vor allen Dingen mit einer Mannschaft da, die nicht hinter dem Trainer steht. Also diese Bilder auf Schalke, wir haben uns letzte Woche noch, über die Demutsgesten vor dem Block gesprochen. Da ist noch die ganze Mannschaft hingegangen nach dem Spiel vor einer Woche. Jetzt ist Tedesco alleine hingegangen und die Mannschaft hat das gar nicht interessiert. Die standen da, als hätten sie schon wieder vergessen, was eigentlich passiert ist oder sind sich gar nicht dessen bewusst, was da eigentlich passiert, was sie gerade auch dem Verein wie Schalke antun als Mannschaft. Das heißt, das sind übrigens auch die Stimmen, die ich gesehen habe bei Sky, bei Vontora, bei der Umfrage und so, was soll jetzt passieren auf Schalke? Du kannst ja als Verein, nur wenn du extrem radikal sein wolltest, eine ganze Mannschaft austauschen. Der echte Reflex, und das ist der normale Reflex, auch in diesem Business, Bundesliga, ist, du probierst, einen neuen Reizpunkt durch einen Trainer zu setzen. Deswegen ist es, glaube ich, es ist eigentlich eine Anti-Mannschaftsstimmung, die aber natürlich sich auswirkt auf den Trainer und auf dessen Schultern ausgetragen werden muss, weil er letztendlich der ist, den er am leichtesten austauschen kann.
Ja, ja klar. Also und, klassischer Reflex.
Und deswegen auch nochmal zurück zu Kai Feldhaus, der hat gesagt, warum nicht den Rest der Saison Peter Neururer? Und es ist gar nicht so absurd, weil es ist natürlich, hat einen großen Spaßfaktor und auch eine Menge Lokalkolorit, ja. Aber ich meine, es ist am Ende egal, wer diese Mannschaft zu Platz 15 coacht, ja. So, weil, also es ist ja wirklich, die ist ja nicht coachbar, also die ist ja nicht trainierbar, diese Mannschaft, wie man es im Moment sieht.
Ja. Heißt das, du hättest tatsächlich die Reißleine gezogen?
Nein, aber ich weiß, wie die Reflexe funktionieren. Ich finde, Tedesco sollte da bleiben, aber Tedesco hat ja gar keinen, also im wahrsten Sinne, das, was nach dem Spiel passiert ist, ist doch illustrierter fehlender Rückhalt. Wenn die Spieler nicht mehr hinter dem Trainer stehen, nicht nur als Metapher, sondern die stehen wirklich nicht mehr hinter dem Trainer. Der geht da alleine hin und muss sich beschimpfen lassen und mit Bier überschütten lassen. Und der Rest ist schon, wahrscheinlich haben die auf Instagram geguckt, wie Balotelli auf Instagram gejubelt hat, während ihr Trainer zu Kreuze kriechen musste. Ich fand das alles absurd. Ich habe einen Mann gesehen, der sich, glaube ich, auch, der findet, er passt nach Schalke. Der will das mit ganzem Herzen. Aber der ist gefangen zwischen einer Mannschaft, die völlig sinnlos und ohne große Perspektive zusammengestellt ist. Also ein Haufen Millionäre, denen es egal ist, das habe ich auch gelesen, denen es ja am Ende dann egal ist, ob sie auf Schalke oder in Wolfsburg oder in Nürnberg spielen. Ja, nur, da geht es nur darum, wo gibt es mehr Geld. Und dann zwischen einer Fanszene, die längst auch ihre eigene Mannschaft ist. Also die ja auch sagt, wir spielen unser eigenes Ding, dazu kommen wir ja gleich noch. Stichwort, da kommen zwei Typen aufs Spielfeld und nehmen dem Kapitän die Binde ab, ja. Also das sind ja zwei totale Dynamiken zwischen denen, also zwei große Mahlsteine, die Fans und die Mannschaft, zwischen denen Tedesco dann zerrieben wird. Und da kann er gar nicht viel machen.
Ja. Vielleicht ist die Mannschaft aber auch ihm nicht direkt gefolgt, weil sie ihm den Abschied jetzt nicht so versauen wollten, dass sie gesagt haben, lass den da mal alleine hin, da kann er sich ein bisschen verabschieden irgendwie so.
Ne? Aber meinst du, Fortuna Düsseldorf wussten, dass sie zum Abschiedsspiel von Tedesco eingeladen sind?
Ich glaube, Funkel hat sie entsprechend eingestellt.
Soll ich nochmal, wie heißt die Schwester von?
ja, bitte, ich hab's vorhin nicht gehört. Bitte, es tut mir leid.
Ja, aber kommen wir mal tatsächlich, übrigens ist mir aufgefallen, dass wenn man sich fragt, wie es passieren konnte, dass Schalke 04 in der letzten Saison Zweiter geworden ist, muss in dieser Saison einfach nur in der zweiten Liga den HSV gucken.
Ja.
Es ist ungefähr tatsächlich das gleiche Gerumpel.
Tja, aber Mike, wer guckt das? Ne? Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwer, die Leute dazu noch zu animieren. Ja, es ist schwer. Ich weiß nicht, ob Peter Neururer jetzt da ist vielleicht dann doch ein bisschen viel Treppenwitz mit drin in dieser Trainerpersonalie, wobei ich die Variante zum Beispiel mit Büskens als Übergangscoach jetzt gar nicht so eine als so schlechte Idee empfunden habe, weil da sind wir wieder bei dem Eurofighter-Gehen. Das hat allerdings, eine ähnliche Variante hat mit Hollerbach beim HSV natürlich nicht funktioniert, ne? Wenn man mal so eine Parallele zu ziehen versucht, Traditionsverein implantiert jemanden, der für die glorreichen Jahre steht, das muss natürlich nicht funktionieren, aber Tedesco, muss ich sagen, da sehe ich auch wenig Argumente, die jetzt noch irgendwie für ihn sprechen, dass man sagen würde, ja, guck mal, da gibt es doch gute Ansätze, weil man halt eben genau das sieht, die sind halt einfach blutleer und tot und wirklich nicht motiviert, sich, wie man so schön sagt, den Arsch aufzureißen.
Die Frage ist ja, ich meine, wir verfallen ja jetzt irgendwie auch schon den gleichen Reflexen und reden einen Trainer quasi aus der Mannschaft beziehungsweise aus dem Verein raus.
Ja, aber das hat aber auch maßgeblich wirklich mit dem zu tun, was man halt eben auf dem Platz sieht beziehungsweise nicht sieht.
Obwohl ja ihm gerade zumindest für ein Spiel, Klammer auf vorerst, Klammer zu, hat man ihm den Rücken gestärkt. Und die Frage ist ja tatsächlich, wie kann das noch funktionieren? Also wie kann Schalke jetzt das gegen das Momentum arbeiten? Und tatsächlich
das Momentum liegt bei den Bayern.
Ich weiß. Und die sind ja auch schon Tabellenführer, oder? Weil sie glauben doch nicht.
Bitte.
Nein. Wie kann Schalke sozusagen den Turnaround schaffen? Also was muss jetzt passieren, wenn wir gerade feststellen, Mannschaft blutleer und ihr ist es egal, Trainer sagt Mannschaft tot. So, dann Heidel wird für seine Kaderzusammenstellung angegriffen.
Gelünscht.
Wir haben ja in der letzten, beziehungsweise Lukas hat ja im letzten Podcast festgestellt, dass mittlerweile jeder Spieler, der auf Schalke spielt, von Christian Heidel verpflichtet worden ist. Also direkten Abstieg, ich glaube, das ist unmöglich in dieser Saison, aber du kannst natürlich...
Steht ja immer noch Hannover dazwischen.
Auch, ne? Und Nürnberg ja auch noch. Ja. Ne?
Genau, der, so. Im Moment ist der stärkste, im Moment ist das, was am meisten für Schalke 04 spricht, Thomas Doll.
Ja, der hat sich das, wenn er das gewusst hätte, wäre er auch nicht zurück in die Bundesliga gekommen.
Und da müssen wir
gekommen.
Aber gleich auch nochmal drüber reden. Ja, also, ja. Ganz ehrlich, so geht's ja nun nicht. Also, das Schlimmste, was dem Verein widerfahren kann, ist Relegation. Ich... Ehrlicherweise bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich passiert.
Dann das Meisterschaftsfinale von 1958, Schalke HSV als Relegationsspiel.
So. Ja. Noch besser als Rapid Wien gegen Phoenix Karlsruhe. Die Älteren erinnern sich.
Ich finde übrigens, wenn wir schon mal dabei sind, weil du es gerade angesprochen hast, ne, im Internet, ne, gibt es ja Petitionen für allen Scheiß. Ne?
Das ist wohl richtig.
Für wirklich alles.
Ja.
Und ich finde, eine gelungene Petition wäre tatsächlich, und vielleicht kann ja hier von den jungen Menschen, die uns hören, das irgendeiner mal einstellen, gerne auch mit Querverweis auf uns, dass die DFL möge entscheiden, dass egal was passiert in der zweiten Liga, aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre, der HSV in jedem Fall Relegation spielen muss.
Absolut, ja.
Egal welchen Platz sie landen, ja. Auch wenn sie Fünfter werden, ja. Sie müssen auf jeden Fall Relegation spielen.
Finde ich auch, sie haben ein gottgegebenes Recht.
Oder?
Ja, total.
Bevor wir jetzt aber uns noch weiter in den Keller wagen, ja, ihr seid ja schon beim HSV angekommen, ihr seid euch ja selbst voraus. Aber wollen wir noch mal ganz kurz was dazu sagen? Also die fehlende Rückendeckung der Mannschaft für Tedesco ist die eine Geschichte. Also wenn ich jemanden wie Mendil sehe oder wenn ich sehe, wer da sonst über den Platz schleicht und im Mittelfeld die Bälle im Vorwärtsgang verliert, dann weiß man, okay, viel kommt da nicht mehr. Und wenn der Trainer auch noch sagt, uns fehlen Größe, Gegenwehr und wir sind viel zu nervös, das hört sich alles nicht nach Bundesliga-Fußball an. Das ist die eine Geschichte. Aber wie habt ihr denn das eingeschätzt, diese für mich völlig abstruse Situation, dass da plötzlich zwei Ultras oder zwei Fans oder zwei Abgesandte der Fans auf den Rasen kommen und dann, ich glaube, Stambouli war das, ne?
Ja, Stambouli,
Dass die Binde abnehmen, das ist ja fast schon so Macbeth, das ist ja Shakespearean Drama auf Schalke, drunter machen sie es ja nicht mehr, aber wie habt ihr da reagiert, also rein emotional, so, was war eure erste Reaktion, als ihr das gelesen oder gesehen habt?
Dass so Trottel einfach nichts auf dem Feld verloren haben, ey. Die
und was ist mit den Fans?
Natürlich. Nein, die sollen halt einfach gefälligst auf den Rängen bleiben und ihre Mannschaft anfeuern und gut ist. Daran merkst du natürlich, ähnlich wie ich das ja auch immer bei den Kapos sehe, dass es denen natürlich in erster Linie nur um sich selbst geht und um die Selbstinszenierung. Ich meine, Mike hat das ja auch geschrieben, nichts ist größer als der Club, mit Ausnahme vielleicht von den Chefs der Ultragruppierung. Was für eine lächerliche, peinliche Selbstinszenierung, die überdies natürlich auch der Mannschaft nicht im geringsten hilft. Was soll denn der Scheiß? So, bleib auf der Tribüne, ey, guck dir das Spiel an, Trommel oder Tröte und lass die Leute in Ruhe. Wirklich, also diese absolute Selbstüberschätzung, dieses Gefühl, man hätte irgendwie was zu melden, absolut lächerlich, wirklich. Und dann aber sich über die Egos der Spieler beschweren, aber mit derselben Geisteshaltung aufs Feld gehen und irgendwelchen Leuten da so eine komische symbolische Binde abzunehmen, sind sowieso alles so absolut lächerliche Riten, die mir eh keiner erklären kann. Ja, diese Binde, die dann das besondere Band zwischen Fans und Mannschaft darstellt, die nehme ich dir jetzt ab und so. Wo bin ich denn hier, ey?
Naja, man
Herr
muss
der
ja,
Ringe oder was wird das jetzt?
Herr der Binde. Man muss ja fair...
Töffel, ey.
Ja. Die Geschichte der Binde ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Das sind die Always Ultras, ne?
Ja,
die
genau.
Binde ab. Ja,
genau.
Klar.
Nein, aber man muss fairerweise zu der Geschichte der Binde sagen, da drauf stand ja Nordkurve Gelsenkirchen und ist in der Tat überreicht worden von den Ultras beim FC Schalke, tatsächlich als Band sozusagen zwischen Fans und Verein.
Ja, ja.
So, und dann wurde...
Und wenn schlecht läuft, nimmt man weg, sagst du.
So, und das ist ja der Punkt, der mich total nervt, weil ich entstamme ja eines Vereins, beziehungsweise ich bin ja Fan eines Vereins, nämlich dem FC St. Pauli, wo man gerne über viele Dinge diskutieren kann. Einige werfen dem Verein ja vor, quasi eine Hipster-Brand mit ausgelagertem sportlichen Betrieb zu sein.
Kann man das auch anders sehen?
Aber ich habe jetzt in den letzten 4 Jahren 3 Jahre Abstiegskampf hinter mir. Ich sage schon hinter mir, weil ich war ja nun wirklich nicht drin, aber habe das miterlebt. So, und was wirklich verpönt ist, ist im Stadion, gegen die Mannschaft zu pfeifen, ja, auch wenn sie verliert, weil dokumentiert werden soll, dass Fans und Mannschaft immer eine Einheit sind, ja, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das ist ehrlicherweise genau das, was mir fehlt, was ich auch beim letzten Auswärtsspiel schon gesehen habe, diese unfassbaren, hasserfüllten Gesichter, mit denen dann auf die Mannschaft eingeschrien wird und in der Art und Weise, wie sie bemeckert werden.
Aber Tönnies war zwischenzeitlich auch mal kurz sich eine Wurst holen, also von daher. Ne?
aber es ist doch wirklich, wenn diese Binde letztendlich ja so eine Art Ehering für eine Verbindung zwischen Spielern und Fans darstellt, dann kannst du doch, was ist denn mit in guten wie in schlechten Zeiten?
Ja.
Da musst du doch wirklich auch mal sagen, wir stehen das jetzt durch. Ich meine, die Volltrottel haben letztes Jahr eine Vizemeisterschaft feiern dürfen, ja? Ich gehe bei Hertha BSC ins Stadion seit 20 Jahren, ja? Und kann überhaupt nichts feiern, außer dass da Markus Babbel mit uns wieder in die erste Liga aufsteigt, ja? Die sollen mal einfach die Füße stillhalten auf Schalke. Die hatten eine sehr gute Zeit letztes Jahr. Jetzt ist halt mal schlechter. Es wird aber unter Neururer auch wieder besser.
So.
So.
Oder? Ja, aber das, ich denke, wir sind uns einig, dass uns das alles doch sehr, sehr irritiert.
Also es gab eigentlich nur 2 Szenen am Spielfeldrand, die mich wirklich irritiert haben. Zum einen diese Aktion mit wir nehmen euch die Binde weg und dann diese Instagram-Nummer von Balotelli.
Ja, Wahnsinn, oder?
Also
man ist natürlich so ein bisschen hin und her gerissen, weil es einerseits so herrlich doof ist. Sowas findet man ja irgendwie auch schön. Aber du, demnächst hat er das Telefon dann auch noch mit auf dem Feld und startet die Story in dem Moment, wo von rechts einer eine Flanke reinschlägt. So. Das ist dann Next Level. So, oder irgendeiner, ich glaube, der Erste, der es macht, ist Neymar, der dann einfach irgendeinem Zulieferer auf dem Feld sagt, pass auf, du kannst hier einerseits, du bist hier mein Sechser, aber du kannst auch in dem Moment, wo ich was Geiles mache, halt mal mit dem Handy drauf. Dann wird, Paris ist so ein Verein, da glaube ich, dieser Passus wird dann spätestens in den nächsten Kontrakt mit aufgenommen, dass einer, so Verratti oder was weiß ich, muss dann auch, oder Draxler darf nur noch im Verein bleiben, wenn er während des Spiels 5, 6 Insta-Stories von Neymar direkt vom Feld macht. Jetzt lachen wir, in 3 Jahren werden wir sagen, ja wieso, klar.
Aber habt ihr zeitgleich, gab es ein Interview von Mourinho, wo er über Rakitic, der ja am Wochenende den Klassiko entschieden hat mit seinem Tor, sagte, er ist ein herausragender Spieler, aber er sollte an seinem Instagram arbeiten.
Das hat er wirklich gesagt?
Ja.
Wahnsinn.
Weiß ich dann auch nicht mehr, weißt du, in welche Richtung wir uns dann bewegen. Dann ist das ja halt Teil des ganzen Zirkus. Fehlt ja eigentlich nur noch, dass die Ultras bei Schalke auf den Platz gehen und zusammen mit Stambouli eine Insta-Story machen, wie sie ihm die Binde abnehmen.
Das ist echt, das ist wirklich komplett irre. Ja, da weiß ich, also ich bin da hin und her gerissen. Es ist irgendwie so, es ist auch irgendwie schön bekloppt auf eine Art, aber es zeigt natürlich, worauf Profis heutzutage Wert zu legen scheinen. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt nicht schon Richtung Dortmund abbiegen, aber die aktuellen Frisuren, die ich schon wieder gesehen habe, Akanji hat sich jetzt, also da muss man auch sagen, so was Pressearbeit angeht, ja, sind wir sehr vorsichtig, was Pressearbeit angeht, haben auch die Dortmunder Profis noch nicht allzu viel aus den letzten 3 Wochen dazu gelernt, wenn man die aktuellen Bilder sieht, wo sie sich irgendwo wieder vom Friseur die neuesten Trendfrisuren haben machen lassen. Und Akanji, der bislang eigentlich ganz ordentlich frisiert war, hat sich jetzt so eine Versace-Bordüre um die Schläfe herum rasieren lassen und er sieht jetzt aus wie die Bettwäsche von Michael Wendler. Also das würde ich mir auch überlegen, ob ich da so richtig Bock drauf hätte.
Du meinst, sie sind nicht mehr weit entfernt vom goldenen Kalb.
Ja, naja, muss man, also ich würde anstelle der Dortmunder, hätte mir das überlegt, ob ich das jetzt unbedingt noch machen muss, wenn ich heute Abend halt einfach nochmal 1-3 auf den Sack kriege. So, ist halt nicht so richtig cool, aber da muss man dann halt als Trainer und als Verein auch irgendwann sagen, du, da haben wir jetzt mehrfach drauf hingewiesen, was mehr können wir da noch tun?
Aber es ist schon, ich finde, also um jetzt mal die Heiterkeit aus der Mario Balotelli-Geschichte irgendwie mit rauszunehmen. Es ist ja unter Sportsleuten eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass man den Gegner nicht verpönt. Und das tut man natürlich in der Sekunde, wo man ein Tor schießt, sich ein Handy geben lässt, also offensichtlich diese Instagram-Live-Story tatsächlich auch geplant hat, weil da stand ja ein Kumpel hinter der Bande.
Ja genau, der hatte das ja schon. Ja.
Reichte ihm sein Handy.
Der stand allerdings schon seit 10 Spielen da, muss man fairerweise sagen.
Nein.
Das stimmt also, aber das wahrscheinlich, Micky hat recht, also der stand da wahrscheinlich wirklich seit vielen Spielen. Das war ja eine von langer Hand geplant, verstehst du?
Die also Italien-Job. Marketingmäßig ist natürlich irgendwie eine schlaue Geschichte, weil Mario Balotelli mal wieder irgendwie europaweit in aller Munde ist. Aber es ist natürlich eigentlich tatsächlich eine gelbe Karte, weil das verhöhnt den Gegner. So zu jubeln ist einfach einen drüber. Und wenn es für Trikot ausziehen eine gelbe Karte geht, und ich weiß, es klingt jetzt total spaßbefreit, sollte es dafür eigentlich auch eine gelbe Karte
geben. Du hast doch nur Angst, dass der Balotelli nächste Woche über Instagram wieder einen neuen Schuh launcht, den dann deine Kinder haben wollen.
Ja. Ja, aber ich glaube, die wollen nicht den Schuh von Balotelli haben.
Also so, Balotelli ist nicht so weit oben auf der.
Ja, aber er arbeitet dran. Er arbeitet dran. Aber so versuchst du jetzt eigentlich mit dem Schwung von Balotelli nochmal zurückzukommen zu Thomas Doll oder lassen wir den vom Haken?
Ist der mir auf den Sack gegangen?
Boah, was ein Weichei, ne?
Ja, und das Ding ist ja, dass er ja bei Vontora gesessen hat und nochmal sehr Trainer. Dass er auch Trainer ist.
Ja.
Und was er in den letzten Wochen gerade wirklich hardcore zeigt, ist, dass er eben kein Trainer ist.
Ja, also zumindest besprechen die Ergebnisse jetzt nicht gerade für ihn. Ne? Zwischenzeitlich hatte Hannover ja auch schon mal einen okayen Auftritt, muss man ja fairerweise sagen.
Gegen Nürnberg, entschuldige
ja,
bitte.
Okay, warte doch mal kurz. Es gibt ja auch Vereine, denen wir zugeneigt sind, die gegen Nürnberg zuletzt ja auch nicht so besonders geglänzt haben. Also nur, dass man das mal fairerweise in die Waagschale wirft. Aber ansonsten, ich glaube, ist der noch nie ohne 3 Gegentore irgendwie vom Feld gegangen zuletzt. Also mindestens 3 Gegentore. Ja. Ja, vor allen Dingen der Satz, der ist halt so lustig irgendwie. Ja, dafür also bin ich nicht zurück in die Bundesliga gekommen, wo du sagst, naja, es ist ja jetzt nicht so, muss man eben ja auch sagen, du hast ja jetzt dir keine Karten für das Spiel gekauft, sondern du bist ja jemand, der ja aktiv das Geschehen auf dem Feld beeinflussen kann und sogar sollte. So, also da ist es natürlich nicht so wahnsinnig schlau, wenn man sich dann enttäuscht zeigt über das, was einem da geboten wird. Und man sagt, ja, also das ist dann übrigens der Unterschied zwischen dem Fan und dem Ultra und dem Trainer. Der Trainer ist durchaus in der Lage, also auch mal direkt an die Spieler heranzutreten und zu sagen, er könnte ihm sogar theoretisch dem Spieler die Binde wegnehmen und sagen, pass auf, die kriegt jetzt jemand anders.
Ja. So. Es ist ja im Moment, wir werden ja nachher auch noch über Lucien Favre reden. Es gibt ja tatsächlich zwei Möglichkeiten, mit Krisen umzugehen. Entweder du stellst dich vor die Mannschaft und machst das intern, übrigens auch wie Dardai in der Halbzeitpause gegen Mainz, ja, wo ja die Wände gewackelt haben sollen. Und er sagte dann am Ende im Interview nur, ich habe probiert, intelligent zu sein. Während die Bild dann sagte, so laut war es irgendwie in Berlin seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber kein Wort draußen, kein schlechtes Wort gegen die Mannschaft, sondern nur gesagt, wir mussten reagieren. Auch Favre, wo wir nachher sagen können, ist das gut oder schlecht, stellt sich erstmal außen vor die Mannschaft, analysiert das und geht dann zurück und bespricht das mit der Mannschaft. Was Doll macht, und übrigens nicht erst seit diesem Spieltag, sondern ich habe es extra mir nochmal, jeden Spieltag stellt er sich hier und sagt, das kannst du nicht trainieren. Diese Mannschaft ist nicht bundesligareif, sowas habe ich noch nie gesehen, die haben wackelige Beine, wie können die so auftreten? Und dann sage ich so, Moment, wer ist denn in erster Linie der Verantwortliche dafür, dass diese Mannschaft vernünftigen Fußball spielt? Das ist doch in erster Linie der Trainer. Also das so von sich zu weisen, also man sagt so, naja, geben wir in den ersten Spieltag oder auch 2 Wochen, da kommt der vielleicht noch nicht im Verein an. Ich habe das Gefühl, Doll ist noch weiter weg von der Mannschaft und kritisiert sie als Matthias Sammer von Borussia Dortmund.
Ja.
So, das ist so, als wäre er so außen auch der Eurosport-Experte, würde sagen, diese Mannschaft, die spielt unter dem neuen Trainer einen Scheiß. Herr Doll, ich bin ja der neue Trainer.
Ich bin ja Trainer. Diesmal sagt er, ich bin ja Trainer.
Ja, und jetzt pass auf, weil du es gesagt hast mit den Gegentoren. Die letzten Spiele, ja, 0-3, 0-3 und 1-5. Und das sind nur die Ergebnisse von Gladbach zu Hause.
Sehr schön.
Nein, aber es stimmt. Also 3x0-3, einmal 1-5, dazwischen 2-0 gegen Nürnberg, macht in der Summe dann auch eher 14-3 Tore. Ich sag mal so, ich glaube, unter Breitenreiter hatten sie nur 4 Punkte Rückstand statt 7 aufs Rettenufer und tatsächlich ein um 10 Tore besseres Torverhältnis. Weil du kannst es dir ja auch im Abstiegskampf, ich meine, Uli Hoeneß sieht das anders, aber du kannst dir auch gerade mit Doll richtig schön noch das letzte Pfund, was du hattest, dass du halbwegs zumindest dein Torverhältnis in Ordnung gehalten hast, ist ja jetzt auch weg. Also der hat ja nicht nur die Punkte liegen lassen, sondern hat ja auch noch sozusagen das Polster verschlechtert. Also ist jetzt noch, die Situation in Hannover ist ja unter Doll noch schlimmer geworden.
Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, und ich will ihm gar nichts, weil er mir menschlich nach wie vor gar nicht so unsympathisch ist, aber ich habe mich auch wirklich am Wochenende dabei erwischt, wie ich einfach so in mich hinein dachte, ist Doll womöglich echt eine leere Hose? Also so einfach dieses Gefühl von, hat der so, reißt der so gar nichts? Also ich meine, er ist ja auch jemand, der ja, er hat ja selber gesagt, er hält nichts von Phrasen. Das finde ich natürlich gerade aus dem Mund von Thomas Doll wirklich erstaunlich. So eine Mannschaft erkennt sowas offensichtlich doch relativ schnell einfach, dass jemand offensichtlich echt nicht so richtig viel auf der Pfanne hat. Also ich würde gerne anders denken, weil er, wie gesagt, mir persönlich gar nicht unsympathisch ist, aber da wird ja nichts gerissen. Und klar, wenn du als Trainer dich vor die Kamera stellst und regelmäßig das Versagen einzig und allein auf die Mannschaft schiebst oder möglicherweise deinen Vorgänger, der die Mannschaft so konditionell so schlecht übergeben hat, das kriegt die Mannschaft natürlich wahnsinnig schnell mit und dann hat die auch nicht so richtig Bock auf den Trainer.
Aber
das
Micky,
sind ja Dinge, die sich unglaublich schnell so einschleifen.
Aber Micky, natürlich ist er eine leere Hose, er hat sich ja in Dortmund den Arsch abgelacht.
Naja, du hast recht, stimmt.
Ja. Also das ist ein dermaßen unangenehmer Typ. Also deswegen, du sagst, du hast irgendwie noch Sympathien für ihn. Ich finde den aber so lächerlich. Ich finde, das ist halt so, der stellt sich dahin und jeden Kredit, den man ihm noch hätte geben wollen,
ja.
ist so, ja, dann lass es halt sein. Und er sagt, ich muss hier auch nicht mitmachen. Ich kann auch die Koffer packen. Ja, dann geh doch. Peter Neururer hätte einen Job gerne. Der war schon mal in Hannover.
Allerdings, wollte ich gerade sagen, war jetzt auch nicht so eine Riesen... War der nicht sogar zweimal in Hannover?
Ich weiß nicht, Peter Neururer war überall schon mal. Peter Neururer fährt ein Porsche Panamera, mit dem ist man relativ schnell in Deutschland überall.
Was ist denn jetzt schon, was soll denn schon wieder dieser Sozialneid da, wieso, was hat denn der
das
Porsche?
Das hat mit dem Neid gar nichts zu tun, ich weiß es nur, ich saß da mal auf dem Rücksitz.
Du saß, achso, ja, also du warst noch nicht mal mit ihm auf der Harley, da kannst du mal sehen, wie hast du es dir dermaßen verscherzt.
Ja, aber ihr wisst ja die Geschichte, ne? Wenn man bei Peter Neururer anruft, dann läuft Born to be Wild, aber das habe ich glaube ich schon mal erzählt.
Das macht mich trauriger, als du glaubst. Nein, Peter Neururer, super Typ, ich wünsche dem wirklich, wirklich alles Gute.
Ja. Hannover wünschen wir ihm. Vielleicht aber auch
nicht. Hey, hab ich das erzählt? Ich war ja vor 2 Wochen oder so, war ich ja zu Gast in der Talkshow Tietjen und Bommes. Unter anderem, weil ich ein Buch rausgebracht habe und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee, meine Damen und Herren. Ein hervorragendes Buch, Platz 9 der Bestsellerliste. Ich hab's nur eben kurz gesagt. Egal. Auf jeden Fall sitze ich auf der Rückbank und werde durch Hannover gefahren. Und dann sitze ich da so und sinniere und das Wetter war schön und ich sitze da hinten und sage, ich habe mich noch gar nicht, so fällt mir gerade auf, so mit den Sehenswürdigkeiten und Attraktionen von Hannover auseinandergesetzt. Und dann von vorne der Fahrer ganz ruhig, trocken, soll ich Ihnen einen Tipp geben? Bleiben Sie dabei. Das fand ich so gut, ey. Ich habe so gelacht. Toll.
Aber den Taxifahrer hätte Thomas Doll mal treffen müssen. Am Flughafen kommt, ja, ich habe mich noch gar nicht mit dieser Mannschaft auseinandergesetzt. Ja, bleiben Sie dabei. Umgekehrt, am Kreisverkehr wieder zurückgefahren. Weißt du, wie bei den Simpsons, schön wieder zurückgefahren. Ja. Wieder in die Maschine gestiegen, zurück nach Budapest geflogen.
Ja, genau.
Ey, da wäre ihm viel erspart geblieben.
Aber das muss man ihm doch jetzt mal tatsächlich vorwerfen. Also man kann das nach der ersten Niederlage kann man die Mannschaft zusammen schnauzen.
Absolut.
Kann nochmal sagen, irgendwie blutleer, irgendwie schlechter Zustand, ihr müsst mehr trainieren und so. Nach dem zweiten auch noch geschenkt.
Ja.
Aber wirklich jede gottverdammte Niederlage, sich vor die Kameras zu stellen und irgendwie die Mannschaft zusammen zu scheißen, förmlich, ist einfach, da kommt man auch irgendwann so an den Punkt, wo man sagt, irgendwie sag mal, hast du dich nicht vorher informiert? Hast du nicht vorher irgendwie dir mal angeguckt, welche Mannschaft du da übernimmst?
Ja, klar.
Und überhaupt, ist das deine Strategie?
Ja.
Ist das die Strategie, wie man den Klassenerhalt in Hannover schaffen will, dass man sich nach jeder Niederlage vor die Kamera stellt und die Mannschaft so sehr in Grund und Boden redet, dass die natürlich am nächsten Tag keinen Absolut. Bock haben, mit Thomas Doll irgendwie noch eine Trainingseinheit zu fahren. Und das ist einfach etwas, wo ich wirklich, das erschreckt mich. Und da muss man ernsthaft Thomas Doll dann auch die Tauglichkeit als Trainer in der Bundesliga absprechen.
Ja.
Weil das ist, psychologisch ist das eine Null. wirklich Mannschaft zusammenraufen, irgendwie Einheit bilden und so weiter, das ist ja alles, das ist ja eine Null.
Aber deswegen, deswegen sitzt der ja auch nie, der steht ja in meiner Coaching-Zone, weil die Null muss stehen.
Alter, ey. Er lässt nix aus. Ja, wobei die Tauglichkeit absprechen ist ja Quatsch, weil er, so wie er ja argumentiert hat, hat mit all dem ja noch gar nichts zu tun. So, wo man sagt, ne? Also das heißt, man kann ja seinen Trainerjob gar nicht kritisieren, weil offensichtlich ist er dort ja irgendwie gar nicht so wirklich tätig. Er betrachtet das ja immer, als hätte er mit all dem halt eben nichts zu schaffen. Also man wundert sich halt so ein bisschen, aber ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Also die Süddeutsche Zeitung schrieb einen schönen Kommentar, Klaus Hölzenbein, der, ich glaube, immer noch Sportchef bei der Süddeutschen, sagte mit der Überschrift Ich-Analysen in der Endlosschleife. Als Spieler war Thomas Doll für sein Feingefühl gefürchtet. Als Trainer hat er sehr viel davon verloren. Er hätte sich vorher informieren können, ob ein Club wie Hannover 96 zu seinem Karriereplan passt.
Ja, so, ja. Punkt.
So, fertig.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja. Sag mal, ist eigentlich aufgefallen, dass mit dem Ablauf der Bewährungsstrafe von Uli Hoeneß,
ja,
am Tag, an dem er sozusagen wieder ein freier Mann ist,
ja,
verliert Borussia Dortmund in Augsburg.
Ja.
Und die Bayern sind wieder dran.
Das ist ein schönes Geschenk, sag ich danke, sehr freundlich. Ich bin, und das sage ich ganz deutlich, der Nelson Mandela von Bayern, vom Tegernsee. Ich bin der Nelson Mandela vom Tegernsee. Und ich werde auch nach dem Ende meiner Haftstrafe, werde ich nicht zum Hass aufrufen, sondern werde Versöhnung propagieren.
Und das fand ich so lustig. Das war eine meiner absoluten Lieblingsstellen wieder. Das war wieder Hoeneß at its best, wobei er in diesem Falle nur indirekt beteiligt war. Das war, nachdem die Bayern ja wirklich beeindruckend gegen Gladbach gewonnen haben. Und dann stand ja Kalle Rummenigge vor dem Mikrofon und gab sich ja sehr konsiliant und sagte, ja, die Mannschaft hat gut gespielt und wir werden jetzt aber uns jetzt nicht kritisch gegenüber Dortmund äußern. Wir werden jetzt nichts gegen Dortmund sagen. Wir werden sie auch, weil sie das in ihrer Situation, als sie sehr weit vorne waren, auch nicht getan haben, werden sie jetzt auch nicht irgendwie reizen oder provozieren. Und während er das noch sagte, kam schon von rechts so das Zitat, ja, Uli Hoeneß hat gesagt, die Dortmunder erwartet am 6. April die Hölle. Das war so gut. Die erwartet die Hölle, da geht's um die Meisterschaft. Und wirklich Sekunden vor, sagte, wir werden jetzt nichts sagen, was sie irgendwie reinziehen. Das ist so typisch für das Verhältnis auch zwischen Rummenigge und Hoeneß, wo ähnlich wie das so zwischen Trump und seinen Beratern abläuft, wo die Berater immer sagen, was weiß ich, ja, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen präsidial agieren und Trump hat ja seinerseits auch gesagt, dass man gegen Nordkorea den diplomatischen Pfad und gleichzeitig bei Twitter I will unleash hell, I will destroy him, little rocket man, I'm gonna blast his ass. Das ist so gut, ich finde das so toll.
Ich bin mal tatsächlich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Übrigens habe ich so ein paar Sachen mir aufgeschrieben. Unter anderem fand ich sehr schön, der Vorschlag für den Titel dieser Folge kommt von Migus-2105. Ja. Er sagt Harakimi.
Ja, das war super. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin sogar dafür, die Folge sogar so zu nennen. Einfach damit die Fans, wie Winnie Schäfer sagt.
Jürgen Klinsmann hat das doch auch immer gesagt.
Die Fans.
Aber
auch nur, weil wir, denen ja immer unterstellt wird, wir würden in unseren Prognosen falsch liegen.
Ja.
Vor Monaten schon antizipiert haben, was auf Schalke passieren wird, indem wir eine Folge Always Ultra genannt haben.
So, absolut so.
Weswegen diese Überschrift, dieser Titel nicht mehr zur Verfügung steht. Deswegen
ganz genau,
Harakimi.
Ja. Ja, hervorragend. Hervorragend. Ach, komm.
Ne? Übrigens habe ich gelesen, dass Volvo die Höchstgeschwindigkeit seiner Autos begrenzt.
Ja, da
das haben sie natürlich geklaut, die Idee, weil das haben die Bayern mit ihren Spielern schon vor Jahren gemacht.
So, aber pass auf, jetzt für mich ist der einzige Übergang, der funktioniert, ist Thomas Doll, der so weit weg ist von der Mannschaft. Wir müssen direkt einfach einsteigen, glaube ich, mit der Kritik von Matthias Sammer, der sich langsam vielleicht entscheiden muss, welchen Job er machen will. Ist er freitags und an den Montagsspielen der Experte von Eurosport? Wenn dann auch, natürlich waren auch die letzten Spiele von Borussia Dortmund, Freitag und Montag, ja? Und fängt er dann an, einen Verein zu kritisieren, bei dem er letztendlich auch auf der Payroll steht? Also welcher Matthias Sammer möchte er sein? Der TV-Experte oder derjenige, der bei Borussia Dortmund was zu sagen hat? Oder haben wir etwas gesehen am Wochenende, nämlich, dass Matthias Sammer, der TV-Experte, sich beworben hat bei Borussia Dortmund, doch vielleicht enger an den Verein gebunden werden zu sein?
Also bislang sehe ich da gar keinen sehr großen Konflikt, weil er ist externer Berater und das hat er ja nun wirklich in dieser Funktion ja auch getan. Er hat sehr extern beraten und er hat aber auf jeden Fall bewiesen, dass die Dortmunder gut daran täten, auf ihn zu hören. Also ich erkenne da keine große Konfliktsituation. Von mir aus kann er das gerne weitermachen. Was ich gut fände, wäre tatsächlich, wenn er enger einfach mit den Dortmundern zusammenarbeiten würde. Ich weiß ja nicht, wie eng man da ist, aber dass solche Analysen in ihrer Schonungslosigkeit dem Verein gut tun, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wobei die Dinge, die er da analysiert hat, haben jetzt, glaube ich, auch 2-3 andere gesehen. Das muss man fairerweise sagen. Die Fehler, die da gemacht wurden, die eklatanten, da muss man ja kein Fußballexperte sein, um das zu erkennen. Ich bin mir aber sicher, Matthias Sammer sieht auch noch einige andere Sachen, die uns, speziell mir, jetzt noch nicht aufgefallen sind. Also was völlig klar ist, und das ist nicht erst seit dem Augsburg-Spiel so, das übrigens ziemlich so gelaufen ist, wie ich es ja in diesem Falle tatsächlich mal erwartet hatte. Das ist also einfach, dass der seltene Fall ist eingetreten, dass eine Prognose tatsächlich auch eingetroffen ist. Dummerweise ging es da um Dortmund und um die Niederlage der Dortmunder. Es ist einfach nicht von der Hand zu weisen, dass diese Mannschaft in Teilen wirklich noch sehr jung und sehr unreif ist und wirklich gerade bitteres Lehrgeld zahlt. Und leider ist man dann als Mannschaft nicht in der Lage, diese individuellen Fehlleistungen nochmal aufzufangen oder auszugleichen. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr ärgerlich, wenn man schon mal 9 Punkte vor den Bayern war. Wenn man die Historie mal abzieht, dann ist die Situation, die tabellarische, in der Dortmund sich befindet, natürlich immer noch eine, die jeder Dortmund-Fan vor dem ersten Spieltag natürlich mit Freude unterschrieben hätte. Aber es ist ja nun mal einfach so, dass man ja nicht das ignorieren kann, was einfach in der Hinrunde gelaufen ist. Und klar ist man dann enttäuscht und sauer und wütend. Aber wenn man versucht, die Mannschaft fair zu betrachten und zu beurteilen, dann ist das, was jetzt gerade passiert, absolut normal.
Ich hätte mal eine Frage ganz kurz an den Hertha-erfahrenen Lukas Vogelsang. Mhm. Lucien Favre spielt eine fulminante Hinrunde und strauchelt ein wenig in der Rückrunde.
Ja.
Kommt dir das in irgendeiner Art und Weise bekannt vor?
Naja, also Lucien Favre hat in Berlin eine sensationelle Saison bis zum 30. Spieltag gespielt. Und sich dann entschieden, in wenigen Wochen Meisterschaft und dann auch Champions League Quali zu verspielen, 2009. Und ist dann in den nächsten 6 Spielen, ich glaube tatsächlich durch Friedhelm Funkel ersetzt worden, wenn mich nicht mehr alles täuscht.
Aber, stimmt, so war's.
Ja, bist du wie die Schwester? Naja,
wie ist denn der Witz?
Weiter,
so, also, Lucien Favre, und das ist tatsächlich meine Idee gewesen. Ihr wisst ja, dass ich vor grauer Vorzeit standen wir hier und Micky sagte, wahrscheinlich holen die Favre und ich sagte, na, davon halte ich nix. So, dann haben wir uns natürlich in den ersten Monaten in dem allgemeinen Trubel in Dortmund, in der Heiterkeit, die dort stattfand, natürlich mitreißen lassen, haben gesagt, Mensch, der Favre, das ist ja tatsächlich das, was seit Klopp am besten passt zum BVB. Was man natürlich dann wieder auch aus Fansicht unter den Teppich gekehrt hat, ist die Frage, kann Lucien Favre Krise? Und in Berlin hat er gezeigt, nein, er ist jemand, der lieber in den Keller geht, also nicht mal zum Lachen, sondern zur Analyse und sich nochmal 300 Stunden Material anschaut, als dass er die Mannschaft zusammenstaucht. Also du wirst von ihm nicht die Reaktion kriegen, dass da jemand mit dem Knüppel kommt und sagt, pass auf, also aus Favre wird kein Paul Dardai mehr. So, das ist sozusagen das, was ich aus Berliner Sicht sagen kann. Das ist ja nichts Schlechtes per se, aber Micky, du hast das ja auch schon öfter gesagt, er ist halt der, der in Konfrontationssituationen eher der ist, der dann sagt, der geht dann zu Max Eberl oder so oder damals zu Hoeneß und sagt, ich hau jetzt ab. Ich kriege nicht die Spieler, die ich haben will, ich habe nicht die Ergebnisse, die ich haben will, ich schmeiß hin. Meine ganze Kreativität, die leidet drunter, ich muss jetzt hier weg. Also er ist jemand, der sich, deswegen hat er auch in Nizza gut funktioniert, das Wetter war gut, ja, das Klima war gut in Nizza. Aber was passiert, wenn Gegenwind ist? Was passiert, wenn die Ergebnisse ausbleiben? Und das ist ja im Moment das, was wir in Dortmund haben. Es läuft seit 6 Wochen nicht gut. Und die Frage ist, kann jemand wie Favre den Turnaround schaffen mit dem Charakter, mit dem ganzen Filigran, das er ja darstellt? Im Erfolgsfall ist das Zauberei. Aber was ist es jetzt?
Tja, ich bin ja immer noch der Ansicht, dass Trainer durchaus in der Lage sind, sich selbst auch nochmal zu verändern. Da ist Jupp Heynckes natürlich immer das beste Beispiel für. Deswegen ist ein Favre von 2009 nicht zwingend derselbe wie ein Favre von 2019. Zumal er ja doch auch eine gewisse Zeit, ohne bleibenden Schaden bei sich selber hinterlassen zu haben, auch mit Mario Balotelli klargekommen. Der ersetzt ja eigentlich 11 andere Verhaltensauffällige in Personalunion, muss man ja auch sagen. Aber klar, also es wird sich jetzt zeigen. Leverkusen war ja für uns gefühlt ja auch schon so ein kleiner Turnaround, wenngleich natürlich auch da wieder die Fehler aufgetaucht sind, die jetzt auch gegen Augsburg wieder eklatant waren. Diesmal konnte man es in der Offensive halt eben nicht ausgleichen. Wobei ich sagen muss, was ich von den Dortmundern in der Offensive gegen Augsburg punktuell gesehen habe, war natürlich echt Weltklasse. Wenn da nicht halt auch ein fantastischer Keeper gestanden hätte. Also die 3, 4 Bälle, die ich gesehen habe, die Götze aus dem halbrechten Feld in den Strafraum geschlagen hat, wie die Bälle angenommen wurde, wie die verarbeitet wurden, wie dann direkt abgeschlossen wurde, das war schon echt richtig, richtig gut. Ist halt natürlich totale Scheiße, wenn dann halt ein sehr, sehr guter Keeper das alles kaputt macht. Das soll aber trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass Dortmund natürlich vor allem in der Abwehr extrem anfällig ist. Und da ist natürlich immer wieder Zagadou dabei und klar auch Hakimi, die sehr jung sind und deshalb man ihnen das einfach verzeihen muss. Aber es nervt natürlich unglaublich, keine Frage.
Aber muss man nicht sagen, Weltklasse-Offensivaktion und dann an einem Keeper scheitern, der Weltklasse verkörpert, das hatten die Bayern am Wochenende gegen Jan Sommer auch. Also ich möchte nur sagen, Pizarro und Lewandowski liegen jetzt mit 195 Toren als beste Ausländer in der Bundesliga-Geschichte gleich auf. Wenn Jan Sommer nicht in Überform wäre, würde Lewandowski jetzt mit 3 Toren führen. Weil der hätte durchaus auch einen Fünferpack schnüren können. Also das stimmt, was du sagst, dass die Abschlüsse Weltklasse waren. Aber dann musst du eben auch eine Antwort darauf haben, wenn der Gegner gut steht und wenn der Keeper Weltklasse ist. Dann muss es dir als Tabellenführer der Bundesliga trotzdem gelingen, deine 3, 4 Tore zu machen am Ende vom Tag. Das Problem ist nur, was ich sehe. Und deswegen ist es so witzig, dass wir gerade ja genau, wir haben ja den Spiegel der Hinrunde gerade. Wir haben gerade die Spiele Leverkusen und Augsburg. Und man sagt ja auch ein altes Sprichwort oder zumindest eine alte Wahrheit der Bundesliga oder des Fußballs generell ist, das Glück über die Saison wird sich ausgleichen. Und wir müssen einfach sagen, wenn ihr an das Leverkusen-Spiel in der Hinrunde denkt, wo sie furios gespielt haben und dann kam Augsburg und hat eine Wahnsinnspartie in Dortmund abgeliefert. Und dann kommt Alcacer und macht in der 96. Minute das 4:3. Da ist das Glück gewesen. Und es war das Glück, was sie auch erstmal auf diese Schienen gelegt haben, die sie ja befahren haben bis in den Januar hinein. Das Augsburg-Spiel hat sie ja angeschoben. Jetzt hat es sich halt gedreht. Und wenn dann bei dieser jungen Mannschaft das Glück eben ausbleibt, na, dann verlierst das Ding im 2-1. Ich glaube aber, dass auf einer langen Sicht von der Saison sowas ganz normal ist. Nur, dass eben die Entwicklung bei Bayern und Dortmund und Dortmund gerade jetzt spiegelverkehrt sind. Was die Bayern in der Hinrunde nicht geschafft haben, gelingt ihnen halt jetzt wieder. Bei dem Dortmund ist es genau andersherum.
Ja, und die Bayern haben jetzt natürlich wirklich, sie sind wieder erstarkt. Sie haben vor allen Dingen auch auf den Flügeln, haben sie jetzt einfach wirklich Alternativen, sind nicht mehr so abhängig von Robben und Ribéry, weil gerade auch Gnabry echt wirklich eine tolle Rolle spielt. Coman hat natürlich ein bisschen Probleme mit Verletzungen. Selbst plötzlich Javi Martinez spielt wieder eine wichtige Rolle im Verein, was ihm persönlich ja sowieso nur zu wünschen und zu gönnen ist. Lewandowski unterstreicht unterstreicht einmal mehr seine Wichtigkeit. Also da läuft es halt jetzt und ja, also da gibt es jetzt auch von Seiten der Bayern auch wenig zu meckern. Also sie machen sehr viel richtig, es läuft sehr viel richtig. Das Einzige, was ich auch gegen Gladbach gesehen habe, ist nach wie vor, dass die Bayern schlagbar sind. Also ich habe die Bayern trotz der Höhe nicht so gut gesehen, dass man da jetzt als Gegner steht und sagt, ja, da kann man ja nichts machen. Das hab ich auch in diesem Spiel nicht gesehen. Ich sehe nach wie vor Anfälligkeiten in der Defensive, in die man durchaus als Gegner rein kann. Also das ist nicht so, dass die Bayern jetzt plötzlich wieder die Unschlagbaren sind und man jetzt irgendwie sich auf den Rücken werfen muss und kampflos ergibt. Deshalb bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass die Bayern noch einige Punkte lassen werden. Es ist halt nur ärgerlich, dass abseits der Dortmunder, der Rest der Liga halt einfach nicht stark genug scheint, um in diese Lücken reinzugehen und das für sich auszunutzen. Und das ist das, was mich persönlich so ein bisschen ärgert, weil die Bayern haben lange Zeit in dieser Saison alles dafür getan, dass mal jemand anders Meister wird. Uli Hoeneß hat es ja auch gesagt, es ist ja eine Saison, in der sie eigentlich alles darauf ausgerichtet haben, dass Ribéry und Robben einen schönen Abschied bekommen. Und
das habe ich übrigens immer noch nicht verstanden. Aber
ja,
insbesondere,
ich glaube, was er uns damit sagen wollte, ist, dass er eigentlich für den linken und für den rechten Flügel bereits 150 Millionen Transfers im Sack hatte und dann nur aus reiner Gutmenschlichkeit hat, bitte, wir wollen jetzt Rappen und dem Ribéry wollen wir nicht die Saison versauen, deswegen kauft man sie nicht. So, das ist die logische Schlussfolgerung daraus.
Zwei Dinge. Erstens möchte ich kurz nochmal darauf hinweisen, dass Borussia Dortmund aus den letzten 4 Auswärtsspielen bei Düsseldorf, Hannover, Nürnberg und Augsburg nur 2 Punkte geholt hat.
Wahnsinn,
und möchte da auf ein altes Problem verweisen, was Borussia Dortmund in vielen Saisons, in der letzten Saison, in der vorletzten Saison immer gehabt hat. Das ist also nicht weggegangen, eine Idee gegen tiefstehende Mannschaften zu haben.
Ja, ja.
Das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Jahre.
Ja.
Borussia Dortmund hat immer gegen spielstarke Mannschaften gut ausgesehen, Tottenham mal ausgeklammert.
Das ist richtig.
Und hat aber immer gegen die tiefstehenden Mannschaften eher sogar ein bisschen hilflos gesehen.
Das war ja schon in den späten Klopp-Jahren so. Unter Tuchel war es zwischenzeitlich mal ein bisschen anders. Also speziell in der ersten Tuchel-Saison, also in der in Anführungsstrichen Meistersaison unter Tuchel, da waren sie ein bisschen variabler. Das hat man ja auch gemerkt. Und dann war es irgendwann auch wieder vorbei.
So. Micky, er hat gesagt 2 Dinge.
Ja.
Ach so, ich jetzt. Ja. Ich dachte, ja, vielen Dank. Und das Zweite,
Entschuldigung.
Und das Zweite ist, dass ich ehrlicherweise glaube, dass es eine Katastrophe für die Bundesliga wäre, wenn auch in diesem Jahr nach 9 Punkten Vorsprung am Ende doch wieder Bayern deutscher Meister wird. Und das meine ich jetzt nicht als Dortmund-Sympathisant, sondern in diesem Fall tatsächlich mal, ich will nicht sagen als Retter der Bundesliga, aber da hast du im internationalen Vergleich ein echtes Problem, wenn du plötzlich irgendwie aus deiner Liga sowas machst, wie in Griechenland oder wie bei Glasgow beispielsweise, also wo es immer den Seriensieger gibt, da hast du am Ende wenig Punkte, wo du sagen kannst, hier die Bundesliga besonders anders, vergesst die Premier League, die Bundesliga ist das, was ihr braucht.
Aber das mache ich nicht den Bayern zum Vorwurf.
Nein, überhaupt nicht.
Das mache ich nicht den Bayern zum Vorwurf, sondern das mache ich wirklich explizit den anderen Vereinen zum Vorwurf, die einfach zu doof sind. Wirklich, die Bayern haben in den letzten, nehmen wir mal an, sie würden jetzt 7-mal Meister am Stück.
Ja.
So, dann sind von diesen 7 Meisterschaften zumindest 3 zu verhindern gewesen. So, wo sie halt einfach eben nicht so, ne? Das war die zweite Saison unter Ancelotti, die Ancelotti ja jetzt dann auch nicht hat beenden dürfen. Und diese jetzt zum Beispiel auch. Und da ist mit Sicherheit auch noch eine dabei unter Pep oder so, wo man sagt, da waren sie auch nicht so stark. So, das beste Beispiel war ja die Saison, als Tuchel kam. Da hat Dortmund die Meistersaison gespielt, aber da haben die Bayern halt einfach nichts verloren.
Du musst das mal loslassen können.
Ja, ja, ich weiß,
sie haben viele Punkte. Sie haben so viele Punkte geholt wie nie. Und sie
nein, oh Gott, nein!
Aber
78 Punkte, was eine Scheiße!
Ich möchte es mal ganz kurz machen, wie Lothar Matthäus, und möchte meinen Worten Daten folgen lassen. Ja. So, pass auf, ich möchte meinen Worten Daten folgen lassen. Ich habe letzte Woche gesagt, du kannst als Stuttgart dir das Spiel schönreden, wie du willst. Wenn du am Ende 11 Kilometer weniger läufst als Leipzig, kannst du im Abschiedskampf nicht bestehen. Guckt euch die Daten nochmal an. Die Laufleistung am Freitagabend Augsburg gegen Dortmund waren 127 Kilometer auf Augsburger Seite, die den Abstiegskampf angenommen haben, und 116 Kilometer, das ist pro Spieler ein Kilometer weniger.
Ein Kilometer,
so,
ja, genau.
Das sind 11 Kilometer weniger, wo du sagst, okay, denkt ihr ernsthaft, ihr schafft das nur mit der spielerischen Klasse gegen eine Mannschaft, die sich mit Händen und Füßen wehrt? Nein, so wird es nicht funktionieren. Und dann ist eben exakt das, was du sagst, dann ist es auch die Schuld von Borussia Dortmund, wenn Bayern München wieder Meister wird.
Absolut, total. Also genau, das werfe ich Dortmund vor und das werfe ich anderen Vereinen auch vor, die es nicht schaffen, entweder von Trainerseiten irgendwie Konstanz in die Mannschaft zu bringen oder natürlich explizit auch der Vorwurf an Schalke, wenn du viel Potenzial hast, aber daraus so wenig machst, dann ist das nicht die Schuld der Bayern. Das muss man ganz explizit sagen. Und das ist doch logisch. Wenn die Bayern in dieser Saison tatsächlich Meister werden, dann werden die eine komplette Dekade durchmachen, denn die werden einfach dann 10-mal am Stück Meister, denn wenn es eine Saison gibt, in der man nochmal Meister werden kann anstatt der Bayern, dann war es jetzt diese. Denn wenn die erstmal investieren, dann sind die nächsten drei Meisterschaften auch wieder
und in ganzen, kannst du jetzt ich meine, und wenn sagen, jetzt 30 Jahre nach Mauerfall noch die ganzen Spieler aus dem Osten dazukommen, dann sind
jetzt kommt die Scheiße wieder.
Sind die Bayern auf Jahre hinaus. Und schau mal, nein, aber ich will ganz kurz mit nur einem Blick auch auf die zweite Liga ganz kurz sagen, wenn du dir die Bayern anguckst und wenn du einfach die letzten 25 Jahre Bundesliga nimmst, man muss doch sagen, Vereine, die aus ähnlich wichtigen Städten kommen, die ähnliches Potenzial gehabt hätten, ja, und das geht ja bis in die Gegenwart. Ich gucke einfach und sehe gerade links und rechts, ja, der HSV, Hamburg spielt in der zweiten Liga. Köln, da zerstreiten sie sich gerade der Präsident und Armin Fee. Das heißt, da ist auch schon wieder, da könnte was aufgebaut werden, funktioniert nicht. Ja, links und rechts, Borussia Dortmund ging durch diese Meier-Phase etc. Wir machen so viel Witze über Uli Hoeneß und Rummenigge. Aber dieser Verein ist der einzige, der es über die letzten 30 Jahre geschafft hat, Zusammenhalt aufzubauen und immer noch eine Regelmäßigkeit in der Führung durchzuziehen. Egal, ob da mal ein Klinsmann Buddha-Figuren aufgestellt hat. Aber ich muss nur gucken, die jüngsten Schlagzeilen, auch jetzt wieder in Wolfsburg. Du denkst, Wolfsburg hat das Geld, Wolfsburg hat vielleicht eine Perspektive, die haben jetzt eine Idee mit Labbadia. Nein, dann können sich Labbadia und Schmadtke nicht zusammenreißen. Ja, dann können sich Fee und der Präsident, wie heißt der bei Köln, Schmidt oder so? Ich weiß es nicht. Der Präsident und Fee nicht. Beim Hamburger SV nicht. Links und rechts, die großen Traditionsvereine, die großen Konkurrenten, schaffen es ja nicht, wenigstens mal anderthalb Jahre am Stück so zu arbeiten wie die Bayern seit 30 Jahren.
Ja, zumal, ich meine, da kann man, das ist, glaube ich, ein abendfüllendes Thema, aber das einende Gefühl einer Region wie Bayern, die ja wirklich ein spezielles Selbstverständnis haben, kommt natürlich da schon sehr, sehr zum Tragen. Also dieses Mir San Mir ist ja nicht nur das Vereinsmotto, sondern es ist ja signifikant für das gesamte Bundesland, das ja sowieso immer ein bisschen vor der Abspaltung steht. Und das ist natürlich auch wirklich eine Mentalitätsfrage. In Hamburg kann das nicht entstehen, weil klar sind alle Hamburger irgendwie stolz auf ihre Stadt Hamburg, sind aber alle auch irgendwie viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Also diese kaufmännische Grundhaltung, wo jeder dann doch am Ende erstmal auf seinen eigenen Vorteil blickt, steht natürlich auch so ein bisschen diesem Wir-Gefühl zuwider. Da ist, glaube ich, tatsächlich Köln als Stadt am ehesten noch in der Lage, langfristig so ein Gefühl aufzubauen. Nur da ist natürlich das Problem, dass dieser Klüngel und diese Misswirtschaft dem Ganzen irgendwie das verhindert. Ich meine, das Stadtarchiv ist ja das beste Beispiel dafür, wie man dann etwas zum Zusammenhang Stürzen bringen kann, wenn man so tickt. Es ist echt schwer, keine Ahnung.
Da aber können wir uns ja dann mal ganz in Ruhe
Frankfurt,
Gedanken...
Ich setze ganz klar auf Frankfurt. Das wäre doch mal geil, wenn jetzt irgendwie, also was in Hamburg nicht geschafft wird, was in Köln nicht geschafft wird, wenn es in Frankfurt, da wo das Geld auch sitzt, durch diese Jahre, die es jetzt gerade gibt, die so erfolgreich sind, wenn es da möglich wäre, Leute dazu zu bringen, mehr in den Verein zu investieren. Jetzt sind ja auch die Bruchhagen-Jahre vorbei, in denen es ja eher darum ging, diesen Verein zu konsolidieren und irgendwo so im Mittelfeld zu halten. Wenn da ohne Großmannssucht, aber mit kluger, strategischer, mit gutem Wirtschaften, wenn es da möglich wäre, diesen Verein langfristig irgendwie in der Spitze zu etablieren, das fände ich schon sehr cool und sehr reizvoll. Und wer weiß, wenn sie Jovic für 80 Millionen an Barcelona verkaufen, dann ist ja schon mal so ein kleiner monetärer Grundstock gelegt, auf den sich dann aufbauen lässt. Weil das ist natürlich gerade, finde ich, so jetzt, wir befinden uns so langsam im letzten Saisondrittel, eigentlich so ja, der Verein der Saison. Was man nicht gedacht hätte, nachdem wie die letzte Saison gelaufen ist, dachte man, das war's. Und die sind ja die ganze Zeit mit so einer kleinen Senke, ja okay, aber die sind einfach geil, das muss man echt sagen. Es ist einfach ein geiler Verein.
Aber hätte nicht ein Verein wie der HSV auch mal einen Spieler wie Philipp Kostic kaufen können?
Genau, aber da kommen die ja nicht drauf.
Ja, aber das ist die Liste übrigens lang. Werner Spinner heißt übrigens
Entschuldigung, Schmitz, ich wusste irgendwas mit S und mit einem I drin. Es ging mir nur rein, um einfach mal das zu sagen. Das ist so, es ist sozusagen die Duplizität der Ereignisse. Du denkst, okay, in Wolfsburg könnte immer prinzipiell was entstehen. Da kriegen die sich nicht zusammengerauft, ja. Und Schmadtke hat es ja schon bei einem anderen Verein gezeigt, dass er vielleicht auch der Typ ist, an dem sich die Trainer dann stoßen, ja.
Ich glaube auch tatsächlich, dass der Bundesliga im Allgemeinen und der Führung der einzelnen Vereine die große Gefahr überhaupt noch nicht bewusst ist. Ich glaube, dass du wirklich, dass das System echt davor steht, zu implodieren. Natürlich nicht nächstes Jahr, auch nicht übernächstes Jahr. Möglicherweise übersteht das auch nochmal irgendwie den nächsten TV-Vertrag, um den es ja auch letztlich geht, weil einfach wahnsinnig viel Geld mit im Spiel ist. Aber ich glaube, wenn wirklich der FC Bayern die 7. Meisterschaft hintereinander erzielen sollte, bin ich bei dir übrigens, Micky, dann werden sie auch die nächsten 3 holen, und wenn das passiert, wird infolgedessen irgendwann 50+1 kippen. Wir werden dann tatsächlich über eine Europa League reden. Ich glaube nämlich nicht, dass es eine Nebelkerze ist, oder ich glaube, dass es im Grunde genommen irgendwie der Versuch gewesen ist, mal zu gucken und mal auszuloten, wie eigentlich die Stimmung pro Europa League ist.
Super also, League.
Damit habe ich dann nichts mehr zu tun. Ich bin Vater einer Tochter in Hamburg. Spätestens in 3 Jahren ist für mich sowieso Hockey das ganz große Thema.
Damit ich dann alles dann auch noch schön verbunden.
Hockey, MML. Aber dann machen wir doch jetzt, weil Micky muss ja auch los. Scheiß,
verstehst du? Ja, Micky muss nämlich zum Arzt.
Ich muss mich durchkneten lassen, richtig. Ist das eigentlich so, dass ein normaler Masseur, macht das Sinn, dass ich mich trotzdem am Ende nochmal kurz auf den Rücken lege und darauf warte, dass er mir in der unter der Gürtelregion nochmal rumkriegt?
Solange du nicht
die Hoffnung aufgibst.
Zeit, bist du privat oder Kassenpatient?
Ich bin privat.
Dann kannst du nochmal
umgehen. Dann schrei ich den an. Ich bin privat, pack meinen Dödel an.
Boah, aber der Mann ist alt geworden, merkst du das? Also irgendwie von Inkontinenz bis Happy Ending Massage hat er jetzt alles dabei gehabt. Ja. Ich mache jetzt auch mal, um im Bild zu bleiben, den Sack zu. Und sag, pass auf, bei dem, was du gerade gefordert hast, die können ja auf Schalke 3-mal dem Kapitän die Binde wegnehmen. Aber ich finde, das einzige Zeichen, was du bei dem, was auf Schalke passiert, bei den Millionen, die da zum Fenster rausgeschmissen werden, bei der Historie, die dieser Verein hat, wäre, wenn das Stadion anfängt, leer zu bleiben. Das ist doch der Protest. Ja. Um denen mal zu sagen, pass auf, nicht Präsenz zeigen und immer die gleichen Lieder singen, sondern pass auf, wir lassen die ganze Nordkurve eben mal. Es kommt einfach keiner. Ich meine, in deren Kneipe, in deren Vereinskneipe läuft ja nicht mal mehr Schalke, weil die keinen Sky haben. Ja? So. Ja. Und dann sagst du, pass auf, wir gucken den Mist uns dann halt 10 Spieltage nicht an. Was macht ihr denn dann? Wir bleiben mal weg. Wir kaufen keine Dauerkarten. Natürlich wird das nicht passieren, weil das der sozusagen das Fundament einer ganzen Region ist, ja, gerade dieses Fansein dort. Aber das ist der Protest, der den Verein auch treffen würde. Eine Binde wegnehmen ist leere Symbolik, ja, da passiert gar nichts. Da versteht jemand wie Mendil zum Beispiel auch nicht, was da abgelaufen ist, ja. Deswegen, wenn, dann bleibt weg, dann muss Protest halt richtig funktionieren.
Völlig richtig, in diesem Sinne. Übrigens, was mir noch aufgefallen ist, weißt du, welches Plakat nie hochgehalten wird, apropos Kurve? Hannover, ich will ein Kind von dir.
Ja, gut.
Oder?
Ja, so, Steuern lassen mich machen. Ich bin jetzt auch fertig. Ich wünsche dir noch viel Spaß, Mike. Und wir sehen uns. Ich glaube, wir sollten die Sommerpause dann auch dazu nutzen, dass wir vielleicht mal wirklich dann uns Gedanken machen über, was ist eigentlich der langfristige Plan der anderen Vereine, um mit Bayern München zu konkurrieren. Da können wir ja mal eine Sondersendung machen. Diese Dinge werden wir intern besprechen, ja, weil ich habe keine Lust, mich hier öffentlich über meine Mitspieler zu äußern. Deswegen machen wir das intern. Ja. Und ich freue mich auf die Woche. Ich bin heute beim BVB im Stadion. Mal gucken, ob es da ein Wunder gibt. Und dann treffen wir uns nächste Woche an gleicher Stelle wieder.
Und hier deine Literaturgeschichte. Also ihr müsst uns auf Twitter schon deshalb folgen, weil Lukas hier was sehr Feines angezettelt hat. Das müsst ihr auf jeden Fall weitermachen.
Achso, also, ja, ich erkläre.
Im Grunde genommen bringst du Literatur und Fußball
genau,
zusammen.
Genau, es war ja die Idee, es hatte ja jemand auf Twitter sehr erfolgreich Bandnamen miteinander gekreuzt. Ja. Was ich sehr, also The Wu-Tang Clan zum Beispiel, das war so die Idee und ich habe gesagt, das müsste doch auch gehen, wenn man große literarische Werke und große Autoren der deutschen oder auch amerikanischen und internationalen Literatur mit Fußballvereinen und Fußballern zusammenbringt, sowas wie zum Beispiel Petersens Mondfahrt oder auch Johann Wolfgang Goetze. Oder mein Liebling.
Von Goetze.
Johann Wolfgang von Johann Goetze. Wolfgang so. Von ja, Goetze. Das kann man natürlich als du hast ja einen Abschluss auch, aber ja. Oder mein Liebling Kleines Dickens Müller. Alles Dinge.
Ist immer noch drin. Ihr tickt von ihm her richtig.
So, und all diese Dinge kann man machen. Hashtag Literaturniermannschaft.
Ich will das nicht.
Der soll mich nicht immer unterbrechen.
Auf. Mach's wie Peter Lustig. Jetzt aber abschalten, ne?
Also mach ruhig mit.
Hinter meinem Rücken. Ich fühle mich so. Ja.
Hintergangen.
Ne? Ist so ein bisschen wie Boulevardtheater eigentlich, ne? So, ja. Wo ihr seid auf der Bühne und macht so ein bisschen und plötzlich kommt.
Warte.
René Heinersdorf aus dem Schrank und sagt, was macht ihr hier? Gisela. So. Naja, so. Macht ihr mal, ne? Tschüss, tschüss.
Tschüss. Gute Besserung.
Also, so. John Anthony Buddenbrooks oder auch Nathan der Weiser. Also, all diese Sachen sind möglich. Macht einfach mit. Nächste Woche werdet ihr auch erfahren, warum ihr mitmachen solltet. So.
So. Danke. Tschüss.
Bis dann.